Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken. Stärke mich, mich in das Meer deiner Liebe zu versenken, die dich bewog, von aller Schuld des Bösen uns zu erlösen. Amen. Der Predigttext heute für den Karfreitag steht im zweiten Brief an die Gemeinde in Korinth, Kapitel 5, die Verse 14 bis 21. Paulus schreibt: Denn die Liebe Christi drängt uns, da wir erkannt haben, dass einer für alle gestorben ist und so alle gestorben sind. Und er ist darum für alle gestorben, damit die da leben, hinfort nicht sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben ist und auferweckt wurde. Darum kennen wir von nun an niemanden mehr nach dem Fleisch. Und auch wenn wir Christus gekannt haben nach dem Fleisch, so kennen wir ihn doch jetzt so nicht mehr. Darum, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Das aber alles ist von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus und uns das Amt gegeben hat, das die Versöhnung predigt. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi statt. Denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi statt: Lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Mit diesem Text begegnen wir dem inneren Geheimnis und Antrieb des Paulus. Man kann sich ja schon fragen, warum Paulus an allen Orten, wo er hinkommt, predigt. Egal, ob die Leute ihn nun hören wollen oder nicht. Man kann sich fragen, warum er sich ins Gefängnis werfen lässt und auslachen. Warum er sich immer und immer wieder misshandeln lässt und selbst nach einem Tötungsversuch durch Steinigung unbeirrt weitermacht. Er erträgt Schiffbruch und Schläge, Anfeindungen und eine ganze Menge übler Nachrede. Sehen Sie, all das hätte er sich doch sparen können. Wenn er sich etwas gezügelt hätte in seiner Radikalität, mit der Jesus überall verkündet. Ich frage Sie, warum tut er das? Warum stellt er sein ganzes Leben in den Dienst dieser Botschaft von Jesus Christus, dem Gekreuzigten und Auferstandenen? Warum opfert er sich für die Gemeinden auf und scheut keinen Einsatz, um diese frohe Botschaft überall hinzubringen? Die Antwort lautet: Die Liebe Christi drängt uns, da wir erkannt haben, dass einer für alle gestorben ist. Die Liebe Christi drängt uns, da wir erkannt haben, dass einer für alle gestorben ist. Paulus ist erfüllt von dieser Liebe, die Christus ihm erwiesen hat. Ihm, als er auch für Paulus am Kreuz starb. Für den Paulus, der die Christen verfolgte und der diesen Jesus verachtet hat. Das, was er von Jesus erkannt hatte. Er war einer von denen, die gesehen, aber nicht erkannt haben. Das hat er verachtet. Ein, der am Kreuz von Gott verdammt ist. Aber für diesen Paulus ist Christus am Kreuz gestorben. Und Paulus ist bewegt von der Liebe, die Christus zu allen Menschen hat. Er ist ja für alle gestorben. Und alle sollen das erfahren und annehmen können. Paulus hat sein ganzes Leben in den Dienst dieser Liebe gestellt, die sich am Kreuz zeigt. Und so sagt er dann: Wir sind jetzt Botschafter an Christi statt, also an Christi Stelle. Durch uns ermahnt Gott. Gott spricht durch uns. Und so bitten wir nun an Christi statt: Lasst euch versöhnen mit Gott. Sehen Sie, im Kreuz bittet uns Jesus Christus. Lass dich versöhnen mit Gott. Der König am Kreuz ist ein bittender, ein werbender, ein einladender König. Er kann verspottet werden und abgelehnt. Und so geht es auch den Boten. Denen, die nun im Auftrag Christi diese Bitte des Kreuzes in Liebe zu den Menschen tragen. Lass dich mit Gott versöhnen. Es ist eine Bitte, die von Menschen mit Gewalt beantwortet werden kann. Weil sie gewaltlos und aufrichtig genau das ist. Eine herzliche, ja eine flehentliche Bitte. Diese Bitte liegt in dem letzten Schrei, mit dem Jesus sein Leben lässt. Es ist, als würde dieser letzte Schrei, von dem uns die Bibel berichtet, geradezu zusammengedrängt dieses Wort sein. Lass dich versöhnen mit Gott. Umso mehr treibt es Paulus an, dass er weiß, dass den Menschen ewige Verlorenheit und Gericht droht. Einige Zeilen vor unserer Passage schreibt Paulus an die Korinther, seht ihr, wir müssen alle einmal offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Keiner von uns kommt daran vorbei. Und dann wird Recht gesprochen über deinem Leben. Diese Liebe, die Paulus erfüllt, es ist eine Retterliebe. Er will, dass alle sie annehmen, diese Bitte, weil sie uns für die Ewigkeit rettet. Wer die Bitte Christi, wer den Schrei am Kreuz annimmt und wer von Herzen spricht, ja Herr, ich lasse mich durch dich versöhnen. Ich will, dass Gott mir gut ist und meine Schuld vergeben wird. Ich nehme es an, dass du für mich am Kreuz zu all meiner Sünde und Schuld wurdest und sie an dir und durch dein Leiden gestraft und gesühnt und ein für alle Mal weggeräumt wurde. Von dem, der so beten kann, gilt plötzlich auf wunderbare Weise, Christus tauscht mit dir. Er wird zu deiner Sünde und du wirst zu seiner Gerechtigkeit. Wer in Christus ist, sagt Paulus, also wer ihn als seinen Herrn und Erlöser annimmt, im Herzen und öffentlich, im Glauben und durch die Taufe, der ist eine ganz neue Schöpfung. Und Gott sieht ab diesem Moment in dir die Gerechtigkeit, mit der Jesus gelebt hat. Du bist in Christus. Also man könnte sagen, sozusagen vor dem Gerichtsblick in Christus verborgen. Gott sieht dich ab jetzt in Christus. Er sieht nicht mehr deine Mängel und deine Bosheiten, dein Fallen und dein Scheitern, sondern er sieht, wenn er dich anblickt, Christi Gerechtigkeit und Hingabe, Jesu Gehorsam und seine Liebe. Das erkennt er in dir. Denn du bist jetzt in Christus. Stell dir das ruhig einmal ganz plastisch vor. Das dürfen wir gerne so Situationen imaginieren, damit wir wirklich verstehen, um was es geht. Stell dir das einfach so vor, als ob Christus sich im Gericht am Ende deines Lebens vor dich hinstellt und zum Vater gewandt sagt, Vater, ich habe seinen Platz eingenommen. Am Kreuz. Seine Sünde ist bestraft und die Todesstrafe, die er verdient hat, ist an mir vollstreckt. Und nun gib ihm das Urteil, das mir zusteht. Und Gott sieht seinen geliebten Sohn, der keiner Versuchung nachgegeben hat und in dessen Herzen niemals eine Sünde Macht bekam. Und dann spricht er das Urteil, das Christus gehört, über dir aus. Mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter, du hast mir alle Zeit Ehre gemacht und deine Liebe und dein Gehorsam werden von allen Engeln besungen. Geh in die Herrlichkeit ein zur Freude deines Vaters. Und dann dreht sich Christus um, schaut dich an und sagt, hast du gehört? Dieses Urteil gilt jetzt dir, weil du mir gehörst und in mir bist. Und dann nimmt er dich mit in die Herrlichkeit. Und wenn man sich das so vorstellt, dann begreift man, was Paulus antreibt. Paulus hat begriffen, ein einziger Mensch, einer, der das erlebt, weil er, Paulus, alles dafür gibt und die Botschaft weiterbringt, weil er sagt und an Christi statt bittet, lass dich versöhnen mit Gott. Ein einziger Mensch wäre den Einsatz seines ganzen Lebens wert. Alle Aufgabe von Bequemlichkeiten und allem, was er hat. Einer wäre es wert, in diesem Leben alles zu erleiden. Das ist die Liebe, die Paulus drängt. Und aus dieser Liebe heraus kennt und sieht Paulus die Menschen jetzt. Sehen Sie, wir sehen die Menschen so oft vordergründig. Paulus würde sagen, mit dem Fleisch. Wir sehen, ob sie böse sind oder mächtig, ob sie bedeutend oder wichtig sind, ob sie Christus ablehnen und was sie über uns denken. Aber Paulus sieht sie anders. Paulus sieht in ihnen denjenigen, für den Jesus am Kreuz gestorben ist. Ob das ein König ist oder ein Philosoph, ein Bettler oder ein Vergewaltiger, ob es ein überzeugter Muslim ist oder ein aggressiv argumentierender Atheist, Paulus sieht die Menschen nicht mehr nach dem, was vor Augen ist, nach dem Fleisch. Darum lässt er sich nicht einschüchtern, egal wie hart die Gegenwehr ist. Er sieht nur die Szene am Kreuz und im Gericht. Wie Christi bittender Schrei, lass dich versöhnen mit Gott, auch diesem Menschen gilt. Wie sehr sich Christus danach sehnt, dass gerade dieser Mensch das annimmt und später im Gericht die Worte hören darf, geh in die Herrlichkeit zur Freude deines Vaters. Heute Morgen gibt es bei uns genau zwei Gruppen an Zuhörern in dieser Predigt. Zu einer von den beiden Gruppen gehörst du. Und jeder Gruppe habe ich eine Frage zu stellen. Hast du die Bitte Jesu, hast du seinen Schrei am Kreuz in deinem Herzen schon gehört? Hast du schon begriffen und mit jeder Faser deines Seins angenommen, dass Jesus wirklich dich meint, wenn er ruft, lass dich versöhnen mit Gott? Wenn das noch nicht der Fall ist, wenn du zwar vielleicht dem Glauben gegenüber offen bist, aber es dir schwerfällt anzunehmen, dass Jesus für dich sterben musste und wollte, um deine Sünden zu tragen, dann geh heute nicht aus diesem Gottesdienst, ohne auf seine Bitte zu antworten. Das kannst du zum Beispiel tun, indem du heute ganz bewusst hier zum Abendmahl kommst. Ja, Herr, ich nehme an, was du am Kreuz für mich getan hast. Dein Leib für mich gegeben, dein Blut für mich vergossen. Jesus bittet dich. Jesus überredet nicht. Er zwingt nicht, er drängt sich nicht auf. Aber das Kreuz ist der Ort, an dem der König dieser Welt vor dir auf die Knie geht und sich dir ausliefert. In seinen Augen kannst du es sehen. Ich will dich. Ich gebe dich nicht verloren. Komm heim in die Arme des Vaters. Bitte. Und dann gibt es die, die dieser Bitte schon gefolgt sind und die in Christus sind. Euch frage ich, lebt ihr die Retterliebe, die Paulus antrieb? Was willst du eigentlich mit deinem Leben anfangen, mit deinen 10, 30, vielleicht bei den ganz Jungen auch noch 70 Jahren, die dir hier auf dieser Erde bleiben? Christus vertraut dir seine Bitte an, seinen Schrei am Kreuz zu den Menschen zu bringen. Und wo immer ein Herz diese Bitte beantwortet, geschieht etwas für die Ewigkeit. Du wirst dein Haus, dein Auto, deine Urlaubsreisen alle nicht mitnehmen können in die Herrlichkeit beim Vater. Aber wenn es einen Menschen gibt, der durch dich diese Bitte, diesen Schrei am Kreuz gehört hat und eingewilligt hat, dann wird dieser Mensch in der Ewigkeit auf dich warten. Was für eine Freude. Einer für alle. Christus stirbt für uns alle am Kreuz. Und dann alle für einen. Alle, die in Christus sind und zu ihm gehören, leben jetzt für ihn, für sein Reich und für seine Bitte an alle Menschen. Lass dich versöhnen mit Gott. Sehen Sie, das meint Paulus und das ist ein ganz zentraler Satz. Er sagt, einer ist für alle gestorben und so sind alle gestorben. Wir sind alle der Sünde gestorben. Das Kreuz gilt uns. Und er ist darum für alle gestorben, damit die jetzt leben, nicht mehr in Zukunft für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben ist und auferweckt wurde. Ein Christ lebt nicht sich selbst, sondern für Christus. Ich habe Ihnen heute Morgen ein Bild mitgebracht. Es ist das Bild Ecce Homo, zu Deutsch, siehe der Mensch. des italienischen Barockmalers Domenico Fetti. Unter dem gegeißelten und mit einer Dornenkrone gequälten Christus, es ist die Szene, als Pilatus ihn rausführt und den Israeliten zeigt, schaut her, ich habe ihn so zugrunde gerichtet, jetzt lasst ihn doch endlich gehen. Da stehen die Worte, ego pro te, hac passus sum, tu vero, quid fecisti pro me. Auf Deutsch, dies alles habe ich für dich gelitten. Du aber, was hast du für mich getan? Dieses Bild spielt die Hauptrolle in einem der Schlüsselmomente der evangelischen Kirchengeschichte. Und steht am Anfang der evangelischen Weltmission, als, das muss man zu unserer Schande sagen, endlich auch die evangelische Christenheit begriff, dass sie in die ganze Welt gesandt ist, um Christi Bitte vom Kreuz zu den Menschen zu tragen. Im Jahr 1719 befand sich der damals 19-jährige Adlige und zu einer großen Karriere in der Politik ausersehene Graf Nikolaus Ludwig von Zinzendorf auf seiner sogenannten Kavaliersreise. Also das war damals sowas wie bei uns heute die Weltreise nach dem Abitur oder so ähnlich. Man hat sich eine Bildungsreise durch ganz Europa gegönnt und alles Mögliche angeschaut. Und in der Kurfürstlichen Galerie in Düsseldorf stieß Zinzendorf auf genau dieses Gemälde von Fetti. Zinzendorf stand lange Zeit wie angewurzelt vor diesem Bild. Und es traf ihn durch und durch. Diese Worte, dies habe ich für dich gelitten, du aber, was hast du für mich getan, galten in diesem Moment nur ihm. Er fühlte sich direkt von diesem Jesus angesprochen und erkannte, dass er sein Leben bisher nicht ausreichend in den Dienst seines Erlösers gestellt hatte. Und innerlich gab er die Antwort, ach Herr, dich habe ich geliebt, dich will ich lieben. Dieses Erlebnis verändert seinen Lebenslauf radikal. Obwohl er eine politische Laufbahn als Justizrat einschlug, wurde nun der Glaube zum Mittelpunkt seines Handelns. Und so bot er dann auch religiös Verfolgten aus Mähren auf seinem Gut in der Oberlausitz Zuflucht an, woraus dann die Siedlung Herrnhut entstand. Der Beginn der weltweiten Herrnhuter Brüdergemeine. Am bekanntesten sind heute noch die Losungen, in denen man für jeden Tag einen Bibelvers lesen kann. Dieser Impuls, was tust du für mich, führte dazu, dass die Herrnhuter als erste evangelische Gemeinschaft eine weltweite Mission starteten. Das Originalgemälde ist heute übrigens in der Bayerischen Staatsgemäldesammlung in München zu sehen. Paulus schreibt, dass einer für alle gestorben ist und so alle gestorben sind. Und er ist darum für alle gestorben, damit die da leben hinfort nicht sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben ist und auferweckt wurde. Am Kreuz stirbst du mit Christus für dein eigenes Leben, für dein Fleisch, wie Paulus es nennt. Du gibst deine Selbstverfügung auf und reichst Christus die Hände und sagst, führe mich, Herr, wohin du willst. Das ist die Antwort auf seine Liebe. Das hat nichts damit zu tun, dass wir zum Kreuz irgendetwas hinzufügen könnten oder uns die Liebe Jesu durch die Hintertür doch irgendwie verdienen. Nein, sondern es ist die Ergriffenheit von seiner Liebe. Bei Paulus und genauso bei Zinzendorf. Ich beende die Predigt heute, indem ich die erste Frage vom Heidelberger Katechismus vorlese. Es wird jetzt auch noch eine Zeit in der Stille nach der Predigt hier vorne stehen, bis wir dann das nächste Lied singen. Sie ist ein Angebot an dich. Du kannst das mitsprechen für dich und das Gehörte annehmen. Die erste Frage im Heidelberger Katechismus lautet, was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Und die Antwort, dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Er hat mit seinem teuren Blut für all meine Sünden vollkommen bezahlt und mich aus aller Gewalt des Teufels erlöst. Und er bewahrt mich so, dass ohne den Willen meines Vaters im Himmel kein Haar von meinem Haupt kann fallen. Ja, dass mir alles zu meiner Seligkeit dienen muss. Darum macht er mich auch durch den Heiligen Geist des ewigen Lebens gewiss und von Herzen willig und bereit, ihm forthin zu leben. Das Amen nach der Predigt spreche heute nicht ich. Das Amen, also das So sei es, das liegt heute Morgen ganz bei dir. Ein Moment der Stille.